Radio 1 Unterhaltungskünstler.
Die Maschine steht still, beziehungsweise The Machine Stops, heißt eine bereits 1909 veröffentlichte Erzählung des britischen Autors E.M. Forster, in dem bereits knappe 100 Jahre vor Social Media und Co. das Internetzeitalter vorweggenommen wird. Auf Grundlage dieser Erzählung entwickelten die Schauspielerin Johanna Wokalek und der Komponist und Orchestroniker Fabian Russ ihre Lecture-Performance und holen die Erzählung von 1909 in die Gegenwart. Was das Publikum bei der Interpretation der beiden Künstler erwartet, besprechen wir jetzt mit einem, Sie hörst im Hintergrund schon, ein wenig kranken, gute Besserung vorweg, Fabian Rust, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ach, es ist schön, dich zu sehen und ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser mit der Erkältung, bis es da losgeht morgen.
Es ist schon besser geworden. Ich habe jetzt mehrere Tage meine Nase in Taschentücher entleert und habe immer an den leisen Stellen niesen müssen und so.
Ja, das ist gut. Man kann es nicht, wir sind live.
Für die Premiere bin ich bereit dann wieder.
Das ist gut, das ist auch nur noch bis morgen. Das geht ratzifatzi, ne? Na, also Komponist und Orchestroniker, das ist deine Berufsbezeichnung, die ich mehrfach im Internet gefunden habe. Also habe ich gedacht, irgendjemand hat sich was dabei gedacht, vermutlich du. Ist das ein bestehender Begriff oder eine Berufsbezeichnung, die du geschaffen hast?
Ja, ich würde jetzt vielleicht nicht so eitel sein zu sagen, ich hatte sie geschaffen, aber sie ist im Rahmen einer Produktion entstanden, die wir gemacht haben 2015 mit Orchester und Elektronik, und es lässt sich nicht mehr so ganz auseinander dividieren, wer die Idee gehabt hat. Ich behaupte natürlich, ich hätte sie gehabt.
Natürlich.
Aber am Ende trifft es sozusagen das auf den Punkt, woran wir jetzt seit Jahren herum entwickeln, eben mit Elektronik und Orchester in verschiedenen Besetzungen.
Ich habe folgende Beschreibung deiner Arbeit gefunden und dachte mir, ich konfrontiere dich damit und du sagst, ob das richtig ist, weil man wundert sich ja, was das Netz alles so kolportiert und was die Künstler dann irgendwie völlig anders sehen. Du dekonstruierst Hochkulturmusik mit dem Simpler. Ich dachte erst, das ist ein Schreibfehler und ist ein Sampler, und fügst das neu zusammen. Richtig oder falsch?
Das ist richtig. Ich bin froh, dass es das geworden ist, aber es gibt auch noch andere.
Ach so, okay, ja.
Es gibt unfreundlichere Sichten auf meine Arbeit tatsächlich.
Was ist das Unfreundlichste?
Ja, tatsächlich gab es irgendwann vor 2 Jahren mal eine Kritik, da bin ich also ganz knallhart als absoluter Kitsch-Künstler bezeichnet worden, aber vom Lager der neuen Musik, das ist nochmal so eine andere Welt, mit denen haben wir jetzt nicht so viel zu tun.
Du, da muss man durch, oder?
Genau, ich habe dann aufgehört, diese Sachen zu lesen, muss ich gestehen. Aber es stimmt so, ja. Der Simpler ist ein Gerät, was nur eine bestimmte Software enthält, mit der ich eben seit Jahren arbeite. Diejenigen, die Software kennen, fast alle werden wissen, was es für eine ist. Und dieser Simpler oder dieses Tool erlaubt es mir, diese orchestronischen Werke zu generieren. Ja, das stimmt.
Okay, und wir hören auch dekonstruiertes oder neu komponiertes im Zuge von The Machine Stops? Oder ein Mix?
Eine Mischung aus beidem tatsächlich. Ah. Ich würde sagen, es ist etwas, in dem Falle geht es um Mahler, er ist dekonstruiert worden. Er ist halt von mir zerpflückt worden, gesampelt worden und dann habe ich ihn mit eigenen Elementen wieder aufbereitet. Ja.
Okay. Die Grundlage deiner Arbeit, also textlich gesehen, dieser eingangs ausgeführte Text von E.M. Forster aus dem Jahr 1909, ist weitgehend unbekannt. Woher kennst du ihn?
Ich bin eingeladen worden zu dem Projekt tatsächlich. Ich kannte ihn vorher auch nicht.
Ah, okay.
Ich bin eingeladen worden durch den Direktor des Hauses, den Stefan Brandt, mit dem wir Jahre vorher, war vorher der Direktor der Kunsthalle in Hamburg. Und wir haben relativ viel schon gemeinsam entwickelt. Und jetzt ist er dann hier nach Berlin gewechselt und hat eingeladen zu einer neuen Produktion, rief an und hat diesen Text vorgeschlagen. Ich kannte den bis dato auch nicht.
Okay, wie lang ist der Text und wie würdest du ihn in deinen Worten kurz zusammenfassen? Worum geht's da? Was ist die Vision?
Der Text hat so eine Novellenlänge, also ich glaube, mein Scan hatte 60 Seiten oder sowas. Jetzt haben wir eine Strichfassung, die hat die Johanna mit ihrer Schwester zusammen entwickelt. Und es geht in dem Text darum, dass jemand 1909 im Zuge der industriellen Revolution ziemlich weit vorausgesehen hat, dass Menschen eines Tages durch das Zusammenleben mit Maschinen und der Weiterentwicklung von Maschinen vielleicht gar nicht mehr so viel miteinander zu tun haben werden, wie sie eigentlich gerne hätten. Im Falle unserer Geschichte leben die Menschen inzwischen unter der Erde in einzelnen Zellen, jeder für sich. Man braucht keine, oder die zwischenmenschliche Kommunikation ist sozusagen wird als widerlich empfunden. Man kommuniziert nur noch durch Bildschirme miteinander, reist gelegentlich mit Luftschiffen irgendwo hin und am Ende fliegt natürlich alles in die Luft, weil der Mensch ja vielleicht doch eben keine Maschine ist.
Okay, bist du jetzt und ist die Johanna Wokalek das, was man ein Digital Native nennt? Seid ihr total drin in der Materie und habt ihr euch deswegen da sehr zu Hause gefühlt in dieser Vision? Oder geht's eher darum, dass ihr eine bestimmte Art habt, das, was diese Geschichte so an Parallelen zu uns aufwirft, zu reflektieren und zu übersetzen?
Ich würde sagen, eher Letzteres. Als wir uns im Dezember getroffen haben mit dem Herrn Brandt, also mit dem Direktor und Johanna zu dritt, da weiß ich noch, wie sie gesagt hat, ja, ich nehme ja auch wahr, dass die Benutzung von Smartphones und so weiter das Zwischenmenschliche irgendwie verändert. Und es geht natürlich darum, das in irgendeiner Form zu reflektieren. Ich würde keinen von uns beiden als Digital Native bezeichnen, weil ich bin erst 32. Das ist die Generation nach mir, glaube ich, die das so voll erlebt. Und sie ist nochmal etwas älter als ich und hat, glaube ich, wir sind eher, ich bin noch so auf der Bruchstelle aufgewachsen sozusagen. Hätte dann mit 14 einen Computer. Heute hat man ja irgendwie mit 7 einen Computer, ein Smartphone eben oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt. Aber manchmal schon viel früher was
vielleicht
zum Daddeln.
Früher,
oder,
ja, ja.
Aber naja, das ist mal so und mal so, würde ich sagen. Kanntest du Johanna vorher schon oder habt ihr euch auch über dieses Projekt quasi kennengelernt?
Wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich habe natürlich den einen oder anderen Film von ihr gesehen. Sie hat ja unter anderem
da gibt's
die,
sehr Bekannte, ja,
die Päpstin gemacht.
Richtig.
Und auch den Bader-Meinhof-Komplex. Und vor allem kann ich mich daran erinnern, meine Schwester war großer Barfuß-Fan.
Ja, und damit hast du genau die drei genommen, die ich auch als Referenz bemüht hätte, weil da hat man sofort ein Gesicht im Kopf und das Gesicht an, was sie jetzt denken, werte Zuhörerschar, das ist Johanna Wokalek. Ja, und falls sie jetzt nicht direkt ein Gesicht so vor ihrem geistigen Auge haben, können sie das ja im Internet kurz mal nacharbeiten, während wir sie ein wenig unterhalten mit Musik von Fabian Russ, unserem Gast, der ja immerhin die Hälfte dieses Teams ausmacht. Ich freue mich total, dass du Zeit hast. Vor allen Dingen,
vielen Dank für die Einladung.
Ist schon besser geworden mit der Nase. Das ist gut.
Man
muss sich ablenken durch Gespräch.
Ich kann wieder riechen langsam.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Wir hören rein. Und zwar wirklich auch in Musik, die Bezug hat zu Die Maschine steht still. Das feiert morgen Premiere, aber die Informationen gebe ich Ihnen dazu, damit Sie mal so eine Idee haben. Hier ist so ein Auszug aus der Musik, die Sie in diesem Stück erwartet. Haben wir mal so einen kleinen akustischen Eindruck gewonnen zumindest. Fabian, täuscht mich das oder kratschelt da sowas, als wenn eine Platte läuft, als Sound mit und ist das extra?
Ja, es kann schon sein, dass da so ein Texturbestandteil mit drin ist,
ja,
der das Ganze so ein bisschen crisp macht. Ja.
Es ist so, das kommt immer gut an, finde ich. Wenn das so klingt, als würde eine Vinylplatte mitlaufen, damit kannst du, glaube ich, ganze Generationen von Musikfreunden immer irgendwie kriegen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen haptisch irgendwie. Ne? Es gibt sowas fürs Ohr zum Anfassen. Oder
das stimmt,
so.
es ist nicht so Musik aus der Kiste.
Das ist das, was uns interessiert sozusagen.
Ja. Würdest du sagen, E.M. Forster, der die Grundlagengeschichte zu eurer Idee oder eurer Inszenierung von Die Maschine steht, stillgeschrieben hat, war der ein besserer Visionär als seine Zeitgenossen oder hat der einfach eine fiktive Geschichte geschrieben und gar nicht damit gerechnet, dass er vielleicht mal so nah an die Realität kommt? Was
also,
denkst du?
Als ich dann ein bisschen was über ihn wiederum gelesen habe, stand drin, er habe noch 2, 3 andere größere Bücher verfasst, die ich jetzt auch nicht kannte, die aber auch schon ähnlich visionär gewesen sein sollen. Also es muss zumindest jemand sein, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Text ist jetzt literarisch nicht der Wahnsinn, so. Wir versuchen damit umzugehen, aber ich persönlich finde ihn manchmal ein bisschen zu beschreibend. Also ich glaube, er hat irgendwie ein gutes Gespür gehabt für seine Zeit, habe ich das Gefühl, und konnte das gut einfangen. Ob er ein besserer Visionär war oder ob man, wer sozusagen ist ein besserer Visionär, der am weitesten vorausgucken kann.
Ja, oder am genauesten.
Oder am genauesten vorausgucken kann. Aber er ist schon sehr, sehr, sehr präzise und verwendet eben auch 1909 schon so Begrifflichkeiten, eben, die so an so Bildschirme heranragen. Also es ist schon so, dass man sich denkt, ja Mann, woher hat er das denn gewusst?
Schon gruselig ein bisschen,
damals
oder?
Damals gab es nichts in der Richtung. Nix,
ja.
Wir waren noch ewig vom ersten Computer entfernt und solchen Dingen. Ne?
Tja, Visionäre halt, ne? Wie würdest du eure Interpretation beschreiben? Also was habt ihr aus der Grundlage dieses 60-Seiten-Textes entwickelt? Was passiert auf der Bühne? Es heißt Lecture, was im Prinzip eine Vorlesung ist, aber das ist es ja nun wirklich nicht.
Ja, also der tatsächlich, um genau zu sein, wird ja der Begriff der Lecture Performance hier verwendet. Den kannte ich jetzt so vorher auch nicht. Die Lecture ist offensichtlich eine Lesung oder eine Vorlesung. Und Performance ist, glaube ich, in unserem Falle, dass wir uns an so einem Hybrid probieren. Ja, wir haben jetzt keine konventionelle Lesesituation, in der jemand vor einem Publikum sitzt und daneben, dahinter oder wo auch immer sitzt ein Musiker und macht sozusagen live akustisch Musik, sondern Wir haben im Raum eine Bühne aufgebaut und der ganze Raum ist auch, oder das Publikum ist eingefasst in Lautsprecher, in ein Lautsprecher-Setup, auf dem wir die Komposition, diese Orchestronik, das ist auch Teil der Orchestronik, verräumlichen. Das heißt, wir lassen sie ums Publikum herum wandern, am Publikum vorbei wandern, nach vorne wandern.
Alles. Aber das machst du allein oder sind da zig Musiker mit dir auf der Bühne?
Nein, das ist natürlich, ist vorproduziert, aber allein mache ich es auch nicht. Ich habe einen, ja, ich bin immer wieder sehr dankbar für meinen langjährigen Freund und Kollegen, den Carlo Gripper, der mich da begleitet von ja schon lange tatsächlich und der die technische Planung und die Umsetzung mit mir gemeinsam übernimmt, weil das System ist so komplex, dass ich das alleine niemals.
Okay, und du hast das vorproduziert, aber machst live, keine Ahnung, verfremdest du es,
bearbeitest du es? Ich bewege es vor allem im Raum, okay, tatsächlich. Also ja, ich bewege es im Kreis, ich kann sozusagen die Geschwindigkeit der Bewegung beeinflussen, ich beeinflusse auch die Mischung der Signale untereinander. Also ich sage, okay, dieser Teil der Komposition soll so und so klingen, deswegen hebe ich das hervor oder nehme das zurück oder sowas oder mache mehr Platz für die Stimme oder manchmal soll das Ganze vielleicht die Stimme auch überfahren, je nachdem. Wir haben also die Dramaturgie des Stückes schon live in der Hand. Was wir nicht live in der Hand haben, ist die, wie soll ich sagen, die Komposition als solche, also die Erstellung der Signale oder der Töne, das machen wir okay nicht. Das traue ich mir auch nicht zu.
So, was macht jetzt Johanna?
Johanna sitzt vorne und liest in erster Linie und hat sich auch den Hut, glaube ich, so ein bisschen aufgesetzt für die Produktion. Sie hat also auch an der Strichfassung, arbeitet mit ihrer Schwester zusammen an der Strichfassung und hat die gemeinsam mit ihr erarbeitet und trägt die vor und wir versuchen sozusagen uns den Ball hin und her zu spielen und zu erarbeiten, wie wir irgendwie zu einem möglichst stimmigen und faszinierenden Ergebnis kommen.
Okay, was genau ist eine Strichfassung? Jetzt hast du es nochmal verwendet, jetzt muss ich nachfragen.
Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe auch tatsächlich viel mehr mit Musikern denn mit Theater zu tun. Eine Strichfassung ist offensichtlich eine zusammengestrichene Fassung eines Textes. Ah, Dinge okay werden herausgestrichen und dadurch entsteht eine Strichfassung. So jedenfalls kommen so immer neue Strichfassungen bei mir an, die sind immer kürzer. Also muss ja irgendwas fehlen,
nehme ich an. Haben wir doch was gelernt. Es gibt morgen die Premiere, Samstag einen weiteren Termin im Futurium. Ich fasse das gleich alles nochmal zusammen. Ist da mehr in Planung? Das klingt so unglaublich aufwendig. Ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass man das nur an zwei Abenden erleben kann.
Ja, also es gab beim ersten Treffen die Idee, sozusagen dieses Stück so zu einer Art Branding oder einer Art Marke des Futuriums zu machen und sie jährlich aufzufüllen. Die eigentliche große Eröffnung des Hauses ist ja erst im nächsten Jahr. Wir sind sozusagen jetzt die Voreröffnung und auch mit diesem Stück die größte Eigenproduktion des Hauses bisher. Und ja, vielleicht findet es gefallen und wir dürfen es im nächsten Jahr nochmal aufführen, wer weiß. Das wäre natürlich toll.
Im Zweifel müssen Sie einfach ein bisschen Ausschau danach halten. Oder Sie nutzen die Gunst der Stunde und besuchen einen der beiden Termine morgen oder übermorgen. Es gibt im Anschluss an die Lecture-Performance eine von Insa Wilke moderierte Podiumsdiskussion mit dem stellvertretenden Direktor des Zentrums für Literaturforschung in Berlin, Professor Dr. Stefan Willer, und auch dem Zukunftsforscher an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Professor Dr. Reinhard Popp. Mir fiel auf, deswegen erwähne ich es, es gelten besondere Regelungen für Film- und Fotoaufnahmen, über die Sie sich bei Interesse an dieser Performance gegebenenfalls vorab auf der Webseite des Futuriums unter futurium.de mal informieren sollten. Ansonsten, morgen die Premiere, Samstag die zweite Erlebnismöglichkeit ab jeweils 20 Uhr im Futurium. Die Maschine steht still und Sie erleben die Lecture-Performance von und mit Johanna Wokalek und unserem Gast Fabian Russ. Beginn ist jeweils um 20 Uhr und das Futurium finden Sie am Alexanderufer 2 im Regierungsviertel. Dir lieben Dank, toi toi toi.
Vielen Dank für die Einladung.
Dass das mit dem Schnupfen und alles bis morgen, ach, das lässt sich sehr gut an. Grüße Johanna und dann ich wünsche euch zwei wirklich sehr erfolgreiche Abende, an denen ihr bitte auch viel Spaß auf der Bühne habt. Danke für deinen Besuch und zum Abschluss gibt's noch ein bisschen andere Musik von Fabian Russ, damit Sie einen weiteren Eindruck der musikalischen Arbeit unseres Gastes bekommen. Er hat was eingespielt zusammen mit Albrecht Meyer und zwar Black is the Color.